Ladies and Gentlemen, es wird euch nicht entgangen sein, dass die Musik in unser Leben zurückgekehrt ist. Konzerte, Gigs, Shows, Festivals können wieder passieren und ich kann nur hoffen, dass ihr euch und wir uns alle in singenden, schreienden, wogenden und springenden Massen wiederfinden. Entzündet von der Erhabenheit des Moments, des Augenblicks, in dem 50, 100, 800, 1000 und abertausend Menschen vereint werden, eins werden, wenn die Musik uns gemeinsam hinvorträgt. Für den Moment. Was gefehlt hat in den letzten 2 Jahren, lässt sich erfahren, wenn es wiedergefunden wird. Es angemessen mit banalen Worten zu umreißen, ist schwierig. Denn ein gutes Konzert, also ein wirklich gutes Konzert, greift doch da an, wo Worte versagen. Und dass das nicht nur für das Publikum, sondern womöglich viel mehr noch für die Künstlerinnen und Künstler gilt, verdeutlicht das Gespräch, das ich mit meiner heutigen Gästin führen durfte. Sie brennt für die Bühne, für den Krach, für all das. Und ich muss sie noch nicht mal vorstellen, denn sie ist deine Cousine.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide by Tiger begehen.
Ja, es kann schief gehen.
Und das ist Metal.
Hier werden nicht so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen.
Für den Plan super, die Welt geht zugrunde.
Alles Kacke, bis nächste Woche.
Hast du denn schon irgendwie die Ohren kaputt? Also hörst du noch gut? Oder warum muss man es bei dir einfach so laut machen?
Ich höre super, ich brauche einfach, glaube ich, den Druck. Also bisher
toi, toi, toi.
Ist alles cool. Ja, toi, 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 genau. Also mir erzählen natürlich auch jedes Mal Monitorleute, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann nicht gut gehen.
Ja, aber das ist natürlich auch irgendwie so, wenn ich dann in den letzten Jahren des Lebens weniger höre, okay, nehme ich in Kauf, aber heute will ich alles hören.
Ich habe keine Möglichkeit. Also ich kann mich immer entscheiden zwischen Ohren kaputt machen, vielleicht, oder auf jeden Fall heiser singen, so. Also weil ich brauche einfach extrem laut meine Stimme, das ist sonst presse ich so dagegen an, es ist ja eh schon so ein krass druckvoller Gesang, den ich mache.
Und, das ist mir aufgefallen.
Ja, genau, und wenn ich nicht brutal laut meine Stimme höre, dann habe ich das Gefühl, dass es nicht bockt und so, und dann presse ich da noch doller gegen an. Und dann könnte ich eine Show spielen. Deshalb lebe ich mit eventuell später Ohren kaputt.
Besser Ohren als Stimme.
Auf jeden Fall.
Hast du denn eigentlich irgendwann mal wirklich Gesangsunterricht genommen? Weil du hast eine krasse Stimme.
Ja, habe ich. Aber eher später als früh. Ich hatte zwar als Kind so mal so Gesangsunterricht, aber das war mehr... da habe ich jetzt nichts von mitgenommen oder sowas. Das war eher so Beschäftigungstherapie für 12-Jährige, damit man irgendwie so an der Musik dranbleibt und so ein bisschen was darüber lernt. Da habe ich aber nicht wirklich was von mitgenommen. Das Problem meiner Meinung nach früher war es hat sich in den letzten Jahren total gewandelt, dass Gesangsunterricht und alles, was so mit Gesang irgendwo verbindet wurde mit so Ausbildung, war immer auf demselben Level von, du musst dich entspannen und ganz ruhig und hier und so und tief atmen und sowas. Das funktioniert aber für so Popstimmen ja, die so eine Power machen oder so Metal-Stimmen oder so, funktioniert das ja gar nicht. Und das ist ja erst die letzten 10 Jahre, meiner Meinung nach zumindest, entstanden, dass es so andere Konzepte von Gesangsunterricht und von Stimme gibt. Und da gibt es ja dann 1000 Theorien, die halt auch einfach sagen, okay, was hat denn eine Mariah Carey gemacht? Was ist denn das? Weil es geht ja nicht so, dass die meisten Sänger eine Technik lernen und dann danach singen, sondern die singen und dann hat sich jemand hingesetzt und gesagt, was passiert da eigentlich, dass die so singen kann? Und bei mir war es einfach so, ich musste mich zwangsläufig irgendwann damit beschäftigen, weil ich hatte mit 18 2 Stimmband-OPs, nachdem ich so 4 Jahre durchgeroggert habe und kaum noch sprechen konnte.
Ernsthaft?
Und ja, es war wirklich ganz schlimm. Und dann saß mir hatte ich halt 2 Stimmband-OPs und dann saß ich wieder beim HNO und es war schon wieder alles rot im Hals und Stimmbandknötchen ging schon wieder los. Und der hat mich halt angeguckt und hat gesagt, ja, lassen Sie das doch mit dem Singen, Sie können das halt nicht. Und da saß ich dann so mit meinen, keine Ahnung, 19 Jahren und habe erstmal 3 Tage geheult. Weil ich dachte, ja, scheiße, aber das ist doch irgendwie das, was ich machen möchte. Und das hat natürlich keiner ernst genommen, weil die haben auch gesagt, das ist ja nicht ihr Job, sie machen ja eine Ausbildung irgendwie als Industriemechanikerin und so, jetzt entspannen sie sich mal. Das ist aber natürlich irgendwie ein großer Teil meines Lebens war, hat keiner gecheckt. Und das hat dann wirklich 3 Jahre gedauert. Also ich habe fast 2-3 Jahre gar nicht gesungen. So, also deshalb ist es immer so krass, wenn mich Leute fragen, warum das Debüt irgendwie so spät rausgekommen ist und warum ich halt so ein recht alter Newcomer bin. Dann sage ich so, naja, ich habe einen Job und Stimmbandprobleme und alles. Ich habe das alles vorher durchgespielt, das Game. Und dann musste ich mich zwangsläufig halt damit beschäftigen und mich bin von Logopäden zu Atem-Stimm-Sprechlehrern, Gesangslehrern von A nach B gerannt, bis ich überhaupt rausgefunden habe, was ist denn das Problem, dass ich immer diese Knötchen bekomme und wie kann ich das ändern? Und das war nur zu Teilen Gesangstechnik. Der größte Teil ist so ein quasi einfach körperliches Defizit, was ich habe, wo ich jetzt regelmäßig dran arbeiten muss, aber da bin ich in guten Händen auf jeden Fall. Und genau, und Technik kam dann wesentlich später dazu. Das war dann eher einfach so, ich hatte meinen Gesangsstil gefunden, der halt sehr rabiat ist und hatte auch das mit den Stimmbandproblemen schon in den Griff gekriegt, aber dann kam halt so dazu, okay, wenn du das jetzt wirklich beruflich machen möchtest und im Zweifelsfall jeden Tag singen und Shows spielen, dann brauchst du da jetzt so ein bisschen Hilfe, wie du das in einem gesünderen Rahmen bekommst. Und ja.
Rauchst du?
Ich rauch wie ein Schlot.
Sehr gut. Trinkst du?
Das soll ja auch Spaß machen. Alles.
Trinkst du
ja
auch?
Ja, ich trinke auch und so. Ich bin der absolute...
Okay, also so. man kann quasi davon ausgehen, du passt nicht sehr gut auf dich auf.
In anderen Bereichen schon. Also ich ernähre mich sehr gut. Ich trinke super viel Wasser. Ich bin der größte Schläfer, den es irgendwie gibt. So.
Schlaf ist sehr wichtig.
Genau, und Schlaf ist ja irgendwie das Wichtigste für die Stimme. Schlaf und Feuchtigkeit. Also sehr viel Wasser trinken neben dem Bier. So, dann läuft das auch. Nee, also ich habe mich da jetzt wirklich so viele Jahre mit beschäftigt. Ich glaube, ich habe es ganz cool im Griff, was jetzt irgendwie passiert. Aber ich muss dafür einfach auch ständig gewisse Sachen machen.
Ja, ja, klar. Ein bisschen Selbstdisziplin ist da ja wahrscheinlich nicht verkehrt.
Ja, genau.
wenn du sagst, dass du diese Hiobsbotschaft mit 18, 19 bekommen hast und davor hast du auch schon Musik gemacht.
Ich habe eigentlich Musik gemacht, habe ich mein Leben lang. Ja. Wirklich. Also es ging wirklich im Kindergarten schon los, wo das meine Mutter irgendwie gemerkt hat, da gibt es irgendwie, die hat da irgendwie Interesse dran. Und dann gab es am Kindergarten so frühmusikalische Erziehung und dann hat sie mich da so nach dem Kindergarten halt, hat sie mich direkt angemeldet. Und ich wollte halt immer einfach im Mittelpunkt stehen. Ich wollte immer das lauteste Instrument in die Hand gedrückt bekommen und sagen, alles klar, hier bin ich. Und dann hatte ich total Glück, dass ich einen Grundschullehrer hatte, der selber Musiker war. Mhm. Und mit uns jeden Morgen, bevor die Schule losging, also was heißt bevor, aber bevor wir angefangen haben zu unterrichten, was auch immer man so macht, haben wir erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten gesungen. Also wir haben immer, wurden dann Rolf Zuckowski-Lieder ausgeteilt und dann ging's los. So. Und so hat sich das immer so weitergeführt. Also ich hatte immer ein totales Glück, Leute um mich zu haben, die irgendwie gesehen haben, dass da was ist. So. Und dadurch bin ich irgendwie immer dran geblieben. Und natürlich mit so kleinen Pausen. Aber es waren dann immer so gute Zufälle, die immer wieder dazu geführt haben, dass ich immer wieder zur Musik zurückkam. Als ich dann irgendwie aus der Grundschule raus bin und Orientierungsstufe war, habe ich irgendwie nichts gemacht. Dann habe ich aber auf einer Silvesterparty, wo ich mit meinen Eltern war, so ein paar Jungs kennengelernt, die dann eigentlich in der Parallelklasse waren, mit denen ich aber nichts zu tun hatte. Ja. Und dann, wie das so ist, man fängt an rumzuknutschen und so und dann irgendwann so, ach so, ja, wir haben eine Band. Und ich so, ah, ich habe mal gesungen. Ja, okay. Und dann hatte ich halt eine Band. Und keine Ahnung, das war immer so, ja, das hat immer sich ganz gut fortgesetzt.
Aber es war schon wichtig für dich, in der Band dann auch die erste Geige zu spielen, beziehungsweise vorne zu stehen. Ja?
Ja, ich war auch für Instrumente, ehrlich gesagt, viel zu faul. Ich wollte immer, das ist bis heute so, ich will mal ganz schnell irgendwie ans Ziel kommen. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, mein Bruder ist auch genauso, wir sind beide so, wir sagen immer so, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und irgendwie haben wir uns so immer ganz gut durchs Leben geschlängelt. Und wenn mich jemand auch fragt, so, ja, was für Instrumente spielst du denn? Sag ich, ja, ich spiele eigentlich keins richtig. Ich spiele jedes, was ich brauche, so weit, wie ich es brauche. So, und um mich auf der Bühne zu begleiten und so. Und dann, das geht dann eine Zeit lang und dann wächst natürlich der Anspruch. Und dann willst du wieder so einen neuen Step machen. Aber bist ja meistens musikalisch im Kopf schon so viel weiter, dass der noch nicht mal wieder reicht, um zu sagen, ich spiele ein Instrument wirklich gut. So, also hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich spiele Gitarre. Jetzt sage ich auf gar keinen Fall. Ich kann ja 5 Akkorde greifen und mich begleiten. So, aber es, ja.
Es ist ungefähr so, wie wenn man keine Ahnung, ein paar Körbe wirft, sagt man noch nicht, ich bin Basketballspieler.
Ja, genau.
Okay. Ja, aber okay, alles klar. Also die Instrumente, die du spielst oder eben nicht spielst, die dienen am Ende immer nur dem Zweck, deiner Stimme einen guten Hintergrund zu geben oder deinen Songs.
Ja, oder zum Beispiel, ich habe in Corona jetzt einfach 2 Jahre wirklich konsequent Klavierunterricht genommen.
Oh.
Und das hatte dann aber auch einfach nur den Zweck zu sagen, okay, wie kann ich die Zeit gerade nutzen? Alles klar, mein Klavierspiel, was zu schlecht war und immer noch ist, behindert mich im Songwriting. Also, weil ich sitze dann am Klavier und habe einen Akkord im Kopf, weil ich den weiß, wie der klingen müsste, weil ich so lange Musik mache. Und
aber du weißt nicht, welche Tasten du drücken musst.
Ich weiß nicht, welche Tasten ich drücken muss. Und dann, suche ich mir da einen zurecht und dann habe ich so halb. Und dann gehe ich zu halt Leuten, meinen Musikerkollegen oder Leuten, mit denen ich gerade schreibe und sage, okay, irgendwie so klingt der, aber ist nicht ganz richtig. Und dann sagt mir halt jemand, ja, ich glaube, der Basston ist falsch, geh mal da. Und dann, ah ja, okay, den meine ich, cool. So, und das ist, und das hat mich natürlich unfassbar genervt und nervt mich immer noch, weil in dem Moment, wo du eine kreative Idee hast und einfach losrennen willst,
ja,
da behindert so ein handwerkliches Unvermögen, also behindert dich unfassbar.
Klar,
also
und nicht. Es nervt.
Es nervt einfach. Und dann ist man frustriert und hört auf und so. Ja, und, ja. Und diese Lücke wollte ich jetzt zum Beispiel wieder schließen. Das ist immer noch ein super weiter Weg und da bin ich noch lange nicht da, wo ich hin will. Aber da sind wir wieder bei dem Zweck.
Klar. Also du willst am Ende nicht die virtuose Pianistin werden, aber du willst den Song, der in deinem Kopf ist, ohne irgendwelche Membranen durchstoßen zu müssen, einfach nur rauskriegen.
Naja, jetzt gerade, in 5 Jahren will ich wahrscheinlich die virtuose Pianistin werden können.
Ja, das sprechen wir dann noch.
Das meine ich. Also genau, weißt du, es ist immer so, ich will mich über das Ziel freuen, was ich dann erstmal erreicht habe. So, und das genießen und dann so weiterrennen ab da. So. Also ich meine, das Album, was rauskommt im September, heißt ja, ich bleib nicht hier. Und wir haben so lange über diesen Titel diskutiert, der war ganz am Anfang, war der schon da. Es war so, okay, das Album heißt, ich bleib nicht hier. Und dann ging aber dann später die Diskussion los, ja, es ist jetzt wirklich ein guter Titel, bla bla bla. Und wir kamen immer wieder irgendwie so im Team, im Studio oder wo auch immer, mit meinem Management, kam immer wieder zurück zu, dass mich Leute anguckten und sagten, Ina, merkst du selbst, oder? Also, so, du willst ja gar nie da bleiben, wo du bist. So. Und das ganze Album schreit das und die ganzen letzten Jahre schreien das. So. Und jeder, der für diesen Titel war, kam immer wieder mit dieser Argumentation und meinte, ich versteh's nicht. Du zeigst mir gerade dieses neue Lied, was jetzt auch noch auf der Platte landet und wir diskutieren wirklich noch, ob es Ich bleib nicht hier heißen soll. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ja, ihr habt auf jeden Fall recht. So. Mm.
Warst du denn dann für den Titel oder gegen den Titel?
Nee, ich war am Anfang für den, aber dann fanden ein paar Leute den nicht cool und dann habe ich natürlich, dann ging mein Hirn natürlich an. Und dann habe ich irgendwie tagelang gebrainstormt und so. Weil der Titel hat schon von Anfang an so auch im Freundeskreis von mir mit Leuten oder Team, alle mit denen ich so darüber rede, hat der halt krass polarisiert. Es gab halt einfach die Leute, die sagen, boah, das klingt mega negativ. Es gab die Leute, die sagen, boah, wenn ich den Titel höre, denke ich sofort, wie spannend, ich will das Album hören.
Ja.
Es gibt Leute, die ja auch das darin sofort gesehen haben, was ich da so mit meine, dieses, okay, Entwicklung einfach. Mhm. Also, weil das für mich das in. Und ich hatte in den ganzen Corona-Jahren auch, ist mir so krass aufgefallen, dass mich nichts so doll genervt hat wie Stillstand und so unreflektierte Menschen, die nicht mal weiterkommen wollen. Also die irgendwie, nicht weiterkommen wollen, aber die sich nicht hinterfragen und sagen, ist das jetzt hier cool und Lust haben, etwas zu verändern. So, sei es im politischen Gedankengut, sei es, wenn es um diese ganzen Diskussionen geht, dass wir Minderheiten anders ernst nehmen und die Probleme uns anhören und so. Und dieses, ja, weiß nicht, es war immer schon so, es fand ich jetzt gut, warum soll ich mich jetzt verändern? Das hat mich so gestört. Oder hast du diese Aussage von manchen Leuten, die sagen, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Und das, ja, okay, aber wenn das für dein ganzes Umfeld Stress ist, dann musst du dich halt entscheiden, ob du alleine sein möchtest oder vielleicht einfach mal checkst, ob du vielleicht auch ein bisschen an dir arbeiten könntest.
Dieses ich bin so wie ich bin, was ja auch gerade so in einigen musikalischen Bereichen, so ich denke an sowas wie Onkels oder Freiwild, die immer so sagen, wir sind so wie wir sind und wir bleiben wie wir sind, was ja in erster Instanz wie etwas Positives klingt, aber und das eint dann ja auch Leute, weil wenn man sich, ich weiß nicht, kennst du diesen, ich will jetzt hier nicht irgendwie verkopft intellektuell rüberkommen, aber es gibt so eine sehr, sehr kurze Geschichte von Bertolt Brecht, die Keuner-Geschichten, wo, also Herr Keuner kommt irgendwie rum und Herr Keuner trifft einen alten Freund und die Geschichte ging irgendwie so, Herr Keuner war auf der Straße und traf einen alten Freund. Der alte Freund sagte, Herr Keuner, Sie haben sich ja gar nicht verändert, und Herr Keuner erbleichte.
Mhm.
Weißt du, so. Ja. Und dieses, ich meine, die ganze Welt ändert sich definitiv. Ich meine, wir sind ungefähr eine Generation, wir kennen die Welt ohne Internet, wir haben gesehen, was das Internet alles verändert hat, wir haben die Globalisierung in vollen Kellen mitbekommen und alles. Es geht ja nicht mehr, dass du so bleibst, wie du bist. Und wenn du sagst, ich bin so, wie ich bin und ich will mich nicht mehr verändern und du irgendwie, keine Ahnung, wenn eine 90-jährige Oma sagt, ich will nicht mehr wissen, was Instagram ist. Okay, verstehe ich.
Fair enough.
Fair enough. Also, aber diese Selbstgefälligkeit, so ich bin sowieso schon die beste Version von mir und ich muss mich nicht verändern, das ist halt auch eine gebeutelte Portion Egoismus einfach.
Genau, also ich glaube, was dahinter steckt, die meisten Menschen meinen mit diesem Satz gar nicht das, was der eigentlich sagt. Also bleib, wie du bist. Das sagen wir ja auch so Freunden oder so, hey, bleib, wie du bist. Aber eigentlich meinen wir ja nur, glaube ich, bleib dir selber treu. So. Und das ist ja auch der tolle Teil daran. Natürlich sollen sich Leute nicht verändern für, also so im Großen so verstellen oder was auch immer. Das ist ja nicht der Punkt. Aber wie du schon gesagt hast, also wenn sich keiner verändern würde, ich glaube, wir lassen da immer aus, dass wir uns die ganze Zeit verändern. Die Frage ist halt nur, checken wir, also reflektieren wir das oder nicht? Mhm. So, weil ich bin nicht mehr die gleiche, die ich mit 18 war. Ich bin der gleiche Typ Mensch, ich habe den gleichen Charakter, so, aber ich habe ganz viele Sachen verändert. Und nicht, weil mir von außen jemand gesagt hat, ich soll es tun oder so, sondern weil ich die Welt betrachte, wie sie ist und sage, boah, ich glaube, da war ich echt ein bisschen naiv und scheiße.
Ja, und mit jeder Erfahrung, mit jeder wirklich neuen Erfahrung, die man macht, gibt man sich ja selber die Möglichkeit zur Veränderung.
Total, ja.
So, keine Ahnung, wenn du, du, man fährt irgendwann mal nach München. Ich war noch nie in München und ich denke immer, München ist spießig und scheiße und all sowas. Ich habe diese ganzen typischen Münchner Vorurteile. Jetzt habe ich aber durch den Podcast ein paar Leute aus München kennengelernt und die sind verdammt cool. Das heißt, vielleicht fahre ich dann mal nach München und denke mir, ey, dieses ist total nett hier. Was weiß ich? Und also wirklich so von ganz Kleinem bis über sowas wie, du lernst eine neue Band kennen und verlierst dein Herz, weil die Songs so großartig sind und dann führt die Band dich wieder woanders hin. Es ist ja alles ein Prozess.
Total, das ist ein total schwieriger Prozess, weil natürlich haben wir alle Vorurteile in uns in jede Richtung. Aber ich merke immer wieder, umso öfter ich mit Vorurteilen mir gegenüber konfrontiert werde, die ich zum Beispiel so im Internet lese oder sowas, umso mehr renne ich dann jeden Tag raus und denke, boah, ich möchte niemanden bewerten, der mir,
also der. Aber man tut es doch, oder?
Ja, es klappt natürlich nicht in 100%, so, auf gar keinen Fall. Das wäre auch komisch, wenn es klappen würde, so. Wir haben ja alle Emotionen und man muss auch mal irgendwie, es macht ja auch mal Spaß zu lästern oder irgendwas, so. Aber
ja, das sowieso. So,
ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon, gerade in dem Moment, wo es halt Leute verletzt und so öffentlich passiert, da werde ich ganz, ganz, ganz allergisch drauf, immer mehr.
Eigentlich sollte dieses Lästern nur so den besten Kumpels vorbehalten sein, dass man die richtig durch den Kakao zieht.
Ja, aber da kann auch nicht jeder mit umgehen. Da muss man auch lernen. Also ich bin auch manchmal so ein bisschen rabiat und ich vergesse dann immer, dass das ja auch nicht jeder gut wegsteckt. So. Mhm. Und ich denke dann immer, ja, das musst du ja wissen, dass ich jetzt hier gerade einen Witz mache und so.
Dann könntest du auch sagen, ja, ich bin so, wie ich bin. Ich bin so.
Ja, aber ich merke dann ja selber, wie empfindlich ich bin, wenn ich mich jemand auf meine Schwächen hinweist. So, ne? Und dann denke ich wieder, ja, okay, vielleicht. Also, die Welt braucht ein bisschen mehr Liebe, ne? So, irgendwie wir alle.
Word.
Eigentlich.
Was sind deine Schwächen? Oder ist das jetzt schon zu früh im Podcast, um sowas Deepes zu fragen?
Nö, finde ich nicht. Also ich bin mega ungeduldig. So, auf jeden Fall. Mit Leuten. So, wenn irgendwas nicht so passt, wie ich mir das vorstelle. Gerade in so einem Arbeitskontext, dann werde ich schnell so. Und ich überrenne dann Leute manchmal. So mit meiner Forschheit und ja, das müssen wir jetzt so machen, komm. Und ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt, hat man Lust, sich zu verändern.
Ja.
Das versuche ich zu lernen, Leute mehr mitzunehmen auf diesem Weg und dann zu sagen, hey,
wie wär's denn,
wollen wir da nochmal kurz drüber sprechen, was da los war? So. Ja, aber da bin ich ganz oft. Mhm. Ich bin manchmal ein bisschen zu rabiat mit den Leuten. Vor allem, wenn ich dann irgendwie in einem guten Modus bin, so wenn ich mich gerade gut fühle und irgendwie nach Shows und was, ich fand's geil oder so, dann werde ich schnell manchmal so ein bisschen zu direkt auf jeden Fall. Und manche Leute finden das geil und andere Leute können da gar nicht mit umgehen. Und das ist natürlich schwierig.
Ja, gut, aber ich sag mal, nach einer Show, also erst recht nach einer guten, wenn das ganze Adrenalin noch pumpt, wenn man sowieso an einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Level gerade, auf einer ganz anderen Frequenz vibriert, dann ist das ja so, wie es. Ich meine, einige Künstler, die wollen nach der Show dann erstmal wieder runterkommen und andere, die gehen darin voll auf. Die machen das quasi genau für diese Vibration, die man dann spürt.
Ja.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei dir ähnlich ist.
Das ist lustig, ich kann das gar nicht so konkret sagen, weil es ist in Phasen gerade so. Also es gab auf jeden Fall so Phasen, wo ich den Moment nur komplett mitgenommen habe. Mhm. Also als wir zum Beispiel 2018 Support für Würz gemacht haben, da war ich quasi einen Monat lang auf Volladrenalin. Also ich habe kaum geschlafen, bin morgens mit Herzrasen aufgewacht und war nur so, okay, was ist hier die nächste? So, und jeden Tag wirklich komplett weggeschossen und nachts am Bus nur Party gemacht. Und wir sind ja da immer Sprinter gefahren. Das heißt, es gab immer einen Nüchternen, der gefahren ist. Und ich saß vorne und dann schon auf der Hälfte der Tour natürlich irgendwie Erkältung gehabt. Und dann, ja, okay, mach mir Grog im Bus. Scheißegal, dann gibt's kein Bier mehr. Dann trinke ich jetzt Grog, weil ich bin krank. Und, so. Und da hat mein Körper mir auf jeden Fall nach dem Monat komplett abgedankt. So. War so, okay, wir legen uns jetzt hier mal 5 Tage hin und machen gar nichts mehr. Und dann gibt es halt so andere Phasen, wie jetzt gerade habe ich einfach, also ich habe so eine Dankbarkeit in mir, dass es jetzt wieder losgeht, dass ich jetzt gerade auf so einem Modus bin von, ich möchte, dass, da haben so viele Menschen Vertrauen in mich die letzten Jahre gesteckt, dass ich die auch nicht enttäuschen möchte, sei es Fans oder mein Team oder meine Band, die irgendwie alle jetzt auf diesen Moment gewartet haben, dass es wieder losgeht. Und ich habe so ein krasses Programm dieses Jahr vor mir mit Shows und so, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass es irgendwie an mir liegt, dass es jetzt wieder einbrechen könnte. So. Das heißt, jetzt gerade passe ich wirklich total auf mich auf und ich glaube, dass im Sommer der Moment kommt, wo das dann irgendwie umschwingt und ich das nicht mehr aushalte, weil dieses Partytier auf jeden Fall mein Leben lang schon in mir steckt. Ich war schon irgendwie früher immer die Tagesvollste auf jedem Schützenfest. So. Aber genau, jetzt gerade habe ich einfach einen riesen Respekt und eine Dankbarkeit in mir, dass das jetzt endlich wieder losgeht und dass so viele Leute ihren Lebensinhalt irgendwie in deine Cousine stecken. So,
das ist ein sehr merkwürdiger Satz übrigens.
Wieso?
Dass viele Leute ihren Lebensinhalt in deine Cousine stecken.
Naja, meine Band stecken sehr.
Ja, klar.
Also klar, wir da fließen halt nicht die Riesengagen aktuell, dass man irgendwie sagt, davon kann man jetzt super gut leben. So.
Naja.
Das heißt, alle Leute, die sich jedes Wochenende mit mir in den Bus setzen und sagen, so, die glauben an mich. Und die möchte ich genauso wenig enttäuschen wie die Fans, die in den 2 Jahren Corona Merch gekauft haben und darauf gewartet haben, dass ein neues Album kommt und irgendwie mir Nachrichten geschrieben haben, dass ich durchhalten soll. So. Da sehe ich einfach gerade so eine menschliche Verantwortung für mich und für die, dass das jetzt für uns alle eine geile Zeit wird.
Das stelle ich mir aber auch wirklich schon teilweise ein Stück weit belastend vor, wenn man gerade so als jemand, der eigentlich nur auf die Bühne gehen möchte, um da zu explodieren, sich da selber so zur Raison zu rufen und sich mit überhaupt sowas wie Verantwortung auseinandersetzen zu müssen.
Ah, lustig, dass du das so beschreibst, das klingt für mich dann auch, so klingt für mich auch fies. Nicht so, oh Gott,
nein.
So leben will ich auf gar keinen Fall haben. Nee, aber so sehe ich das ja gar nicht. Sondern es ist einfach nur so, also pass auf, ich versuche dir zu beschreiben.
Hau raus.
Ich habe eine Nacht durchgesoffen, gehe nächsten Tag auf die Bühne und denke, okay, ich habe Spaß auf der Bühne, aber es ist echt anstrengend heute, weil okay. Mein Körper will nicht so richtig. So,
ja.
Dann komme ich nach 3 Tagen Ausschlafen auf die Bühne und denke, ach geil, ich kann hier ja richtig frei drehen und mein Körper ist keine Blockade für mich. Der hält mich nicht auf. So, und dann habe ich mehr Spaß, weil ich ja denke, ach geil, ich merke meine eigenen Schwächen überhaupt nicht, sondern kann ja einfach komplett frei drehen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich möchte gerade so viel Spaß haben, dass ich mich entscheide, wo möchte ich eigentlich mehr Spaß haben? Auf der Aftershow-Party oder auf der Bühne?
Ja.
So, also, was ist hier gerade der Punkt, warum ich das mache?
Verstehe.
Und ich habe ganz lange auch so selber gedacht, dass ich es für die Partys danach mache. Und die gehören natürlich definitiv dazu und so. Aber eigentlich machen wir das doch alle wegen der Musik. So, und als ich dann irgendwie so mal gemerkt habe, die letzten 3 Songs, da muss ich schon ganz schön kämpfen. So. Da dachte ich, das will ich überhaupt nicht. So, will ich gerade gar nicht.
Ja, also lieber sich, also wirklich lieber die Energie auf diesen einen Moment, diese 90 Minuten auf der Bühne kanalisieren und über den Rest versuchen zumindest, mit der guten Absicht, da ein bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen.
Total.
Okay. Ja, sehr gespannt, ob das klappt. Du ich wahrscheinlich auch.
Ich auch, ja.
Wir hatten ja eben schon den Punkt, dass du ganz gerne im Mittelpunkt stehst.
Das klingt immer so negativ, ne? Aber es ist einfach die Wahrheit.
Ja, nee, es muss auch solche Leute geben. Auf jeden Fall. Es muss auch die Leute geben, zu denen die anderen dann aufblicken. Und das ist auch schon in Ordnung. Ich meine, man braucht ja auch ein bisschen, nicht Selbstüberschätzung, aber man muss ja schon ein Stück weit daran glauben, dass das, was man hier macht, geil ist, um sich in die, wenn man drüber nachdenkt, sehr unkomfortable Situation zu begeben, in erhöhter Position vor Leuten irgendwas Selbstgemachtes vorzutragen und möglicherweise damit zu scheitern. Also du musst ja schon denken, okay, das ist geil jetzt, das ist was, das bedeutet was.
Ja, aber es ist lustig, dass du sagst, dass man sich in die Situation bringen möchte, dass Leute zu einem aufblicken, weil wenn ich mich so aufs Leben zurückgucke, womit ich da eigentlich eher konfrontiert wurde, ist eher Abneigung, ganz oft. Also nehmen wir irgendwie den Chor im Kindergarten, wo ich mich in den Mittelpunkt drängen wollte. Und eigentlich ist mir viel mehr so, ja, Ina, die blöde Angeberin, entgegengekommen, als jetzt Anerkennung.
Ja gut, das ist aber auch ein Setting vom Chor dann. Das ist ja ein bisschen was anderes. Das ist ja, da geht's ja nicht darum.
Ja, aber es ist trotzdem, also ich find's lustig, dass du es sagst, weil ich glaube, da kommt auch immer recht viel, also Abneigung kommt auch viel. Aber ich kann es irgendwie nicht anders. So, ich weiß nicht, ich muss einfach, was ist hier los? So, und dadurch wird man natürlich schnell laut.
Ja, und natürlich. Du hast, aber das meine ich, wenn man davon überzeugt ist, ich möchte hier was sagen, ich habe was zu sagen und ihr solltet mir mal zuhören, dann stellst du dich, keine Ahnung, wie im Mittelalter auf den Marktplatz, stellst dich auf eine Kiste und erzählst den Leuten das, was du dir ausgedacht hast und entweder wirst du ausgebuht oder du findest deine Anhänger oder so.
Also ich glaube, der Punkt ist, ich finde auch solche Leute ja super spannend. So, wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Kontext von, wo du gerade Zirkus oder sowas sagst, das ist für mich, ich finde, das ist das Größte. So Leute, die auf irgendwelchen Sachen rumbalancieren und tanzen und sich drehen und irgendwie, also dieses Bild von so, das geht nicht weg. Ich finde immer bei Produktionen zum Beispiel, die man so mitkriegt, Tänzer, das sind Tänzer, die haben immer gute Laune, die haben immer einen lustigen Spruch und mit denen hast du immer eine super geile Zeit.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß auch nicht, wie die das machen.
Das muss ja, und da, sowas finde ich halt auch spannend dann, ne? Das ist einfach, und die machen ja nichts anderes. Da geht es ja auch so, natürlich geht es darum, wahrgenommen zu werden. Wir möchten gesehen werden. Und das ist ja wie das Kind, was die ganze Zeit, man müsste mal untersuchen, ob die alle zu wenig Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen haben. Aber es ist ja wie sich den ganzen Tag im Kreis drehen und sagen, guck mal, kann ich?
Yeah. Ja, ja. Aber ich meine, wenn man sich ganz, ganz, ganz viele Musikerinnen und Musiker anguckt, viele von denen, sowohl von Jüngeren als auch den Älteren, das waren doch immer die, die gesagt haben, okay, das waren oft die, die aufgefallen sind in der Schule, das waren häufig die Klassenclowns, das waren die, die eine große Fresse hatten, das waren die, die oft Probleme gemacht haben und so weiter und so. Ich meine, die Geschichte des eines musizierenden Menschen, der im Bildungssystem so halb bis ganz versagt hat, die ist ja schon tausendmal erzählt.
Ja, oder ist es halt das Gegenteil, die Leute, die einfach krasse Außenseiter waren und ganz ruhig. Ja, ne?
Genau.
So, und diese mit dieser Aufmerksamkeit dann als Künstler auch gar nicht klargekommen sind. So, also da gibt es ja auch mega krasse, berühmte Beispiele, wo das einfach dann zu viel wurde und gesagt haben, okay, oder was heißt, also die sich dann umgebracht haben oder was immer.
Ja.
Und weil sie nicht damit klarkamen, dass diese Aufmerksamkeit dann da war. Und die Musiker gibt es ja auch, die ganz alleine mit ihrem Instrument im Zimmer eigentlich am allerglücklichsten sind.
Mhm.
Und nur Platten machen möchten. Und diese Live-Sache für die absolutes Pain in the Ass ist.
Ja. Ja, ja, die gibt's natürlich auch. Und dann, natürlich gibt's auch die zum Beispiel schon zu jung, zu berühmt wurden und die dann im Alter, keine Ahnung, von 18 oder so, zig Leute um sich rum hatten, die für einen gearbeitet haben und die überhaupt sich nicht mehr weiterentwickeln mussten, weil die Welt hat ja eh auf sie reagiert.
Ja, und dadurch ja überhaupt keine sozialen Strukturen gelernt haben.
Richtig.
Also gar nicht in Frage stellen können, weil sie ja ganz anders kennen.
Also, ja, ja, genau.
Hä, wieso? Ach so, das ist also das für andere Leute nicht so, dass euch Wasser hinterhergetragen wird? Das ist ja irre.
Ja, oder ich meine, überleg mal. Ich meine, du weißt noch, wie du mit 17 warst. Stell dir vor, es wäre für dich mit 17 absolut normal gewesen, dass du musst keine Flüge buchen, du gehst einfach zum Flughafen, kriegst dein Flugzeug, fliegst in irgendeine Stadt, wo du noch nie warst, natürlich wartet dann da das Hotel auf dich und natürlich ist da ein frischer Obstkorb im Zimmer und das jeden Tag. Dass man da so vielleicht ein bisschen den Bezug zur Realität verliert, ist durchaus verständlich.
Ich finde es total verständlich und ich habe auch sehr viel Mitleid und Verständnis mit denen.
Ja.
Also habe ich. Es gibt ja ganz oft auch so von außen die Betrachtung von Menschen, von der Gesellschaft, die so, ja, also der ist ja jetzt auch total reich und da muss ich auch kein Mitleid mit haben oder der hat sich ja selber in die Position gebracht. Und das ist mir immer ein bisschen zu einfach gedacht.
Ja.
Also auch bei Künstlern so, ja, du wolltest ja in der Öffentlichkeit stehen, da musst du jetzt damit leben. Diese Einstellung sehe ich ganz oft so bei, ich sag mal so, Freunden um mich herum, die halt so normalere Berufe machen, auch in Teilen. Und ich kann damit immer nicht so ganz viel anfangen, weil ich würde dann sagen, ja, okay, weil du dich entschieden hast, Krankenschwester zu sein, darfst du dich nicht darüber echauffieren, dass das Krankensystem am Arsch ist. Natürlich darfst du das.
Ja,
natürlich darfst du dich über die negativen Seiten deines Berufes genauso aufregen und beschweren. So, ne? Dass das manchmal natürlich nicht im Verhältnis steht zu anderen Leuten, denen es noch schlechter geht oder die einen viel krasseren Job haben. Das ist ja dahingestellt, aber ja, so bringt halt jedes Leben seine eigenen kleinen Problemchen mit.
Absolut richtig.
Ich glaube, wir sind einfach gut daran gehalten, uns immer mal wieder zu hinterfragen, wo wir wieder bei der Reflexion sind. Ist das jetzt gerade albern oder habe ich hier wirklich einen Punkt?
Ja, natürlich. Und ich meine, wer kennt es nicht? Manchmal hat man einfach einen Scheißtag und denkt dann, entweder kämpft man dagegen an, in neun von zehn Fällen hilft es nichts. Und manchmal muss man auch akzeptieren, okay, ich habe einen Scheißtag. Und wenn man dann an dem Tag keine großartigen Termine hat, ja, dann kann man auch mal einen ganzen Tag auf der Couch versauern. Auch wenn die letzte Woche grandios war, vielleicht ist es sogar so, weil die letzte Woche so grandios war und du ganz genau weißt, heute ist nichts, dass da so eine Leere kompensiert wird. Wer weiß das schon? Schlimm ist dann natürlich, wenn zum Beispiel in deiner Situation, wenn du irgendwie morgens aufwachst, du bist total down, jetzt nicht gesundheitlich, sondern irgendwie so, ach, ich weiß nicht. Und dann weißt du aber auch, heute Abend muss wieder performt werden.
Also solche Situationen gibt es ja total viel. Und das das meine ich mit, das ist dann halt die andere Seite von dem Job, die Leute nicht sehen, dass bei uns gibt es keine Krankheit oder sowas. Klar, Covid hat natürlich da ein paar Sachen verändert.
Ja.
Aber generell, also ich habe mit 16 gelernt, da habe ich so eine Produktion, so ein Musical, das war eigentlich so Schülertheater, aber recht groß aufgezogen. Ich war eine Nutte und so. Und da habe ich gelernt, wie man musikalisch so arbeiten kann. Und da gab es eine Tänzerin, die hat ein Solo, ein richtig krasses Solo getanzt damals zu Roxanne. Mit The Police, das war ein großer Teil in diesem Ding. Und da waren so 1000 Leute im Theater immer. Und die hatte pfeifisches Drüsenfieber.
Ach du Scheiße.
Und das Ding ist halt, die wurde dann von ihrer Mutter, ich meine, wir waren alle damals in diesem Alter, wo wir so von unseren Müttern ins Theater gefahren wurden, dann da gespielt haben, 2 Stunden freigedreht und alle besoffen abgeholt wurden und nächsten Tag in was auch immer. Ich wurde zur Ausbildung gekarrt, so andere irgendwie in die Schule und nächsten Abend wieder ins Theater, so. Das war eine ganze Zeit lang da Realität und die ist halt einfach von ihrer Mutter dahin gefahren worden, mit pfeifischen, die ganzen Tanzchoreografien mit anderen Leuten, da wurde sie irgendwie ersetzt oder die fehlte dann. Und dann ist sie aber auf die Bühne, hat dieses Solo getanzt, ist wieder ins Auto und wieder weggefahren. Mhm. So, und da ist mir klar geworden mit 16 damals, hey, das ist einfach kein 9-to-5-Job, wo du sagen kannst, ich bin jetzt mal eine Woche krank. Mhm. So, ich hatte es erstens noch gar nicht so lange her, hatte ich es, dass mir während einer Show so unfassbar schlecht wurde, dass ich gedacht habe, ich kotze auf die Bühne. Und das ist halt, dann stehst du da und denkst, was mache ich jetzt? Da, also da sind Leute, die haben Eintritt bezahlt. Das ist hier, ne, so irgendwie, ich bin hier für gute Laune zuständig und ich muss das jetzt irgendwie wegkriegen. So.
Ja.
Und dann musst du über so einen Punkt hinaus, der wirklich unangenehm ist. Und das ist dann auch der Teil des Jobs, den Leute natürlich nicht sehen. So, weil ja, ja. Wie auch. Ne?
Ja, ja, klar. Aber das ist dann Professionalität. Macht das Ganze
aber auch, genau, aber irgendwie macht das Ganze auch spannend. So.
Ja, selbstverständlich. Wissen Sie, sag mal, wo ich eigentlich hin wollte. Du sagtest, du bist jemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Das habe ich, glaube ich, vor 20 Minuten schon mal angerissen.
Ich weiß auch manchmal gar nicht mehr, worauf ich eigentlich gerade geantwortet habe.
Das ist überhaupt kein Problem, dafür ist genau dieser Podcast da. Du hast ja bei einem Titanen der deutschen Musik nicht unbedingt im Mittelpunkt gestanden, sondern, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, warst du im Background von dem großen Udo Lindenberg. Oder bist es vielleicht immer noch?
Ja, also das Ding bei Udo ist, dass wenn man Background hört, das darf man bei Udo nicht so verstehen, wie man das von anderen Leuten kennt, ein Glück. Mhm. So. Sondern Udos Show, wer es nicht kennt, ist ein riesengroßer Zirkus. Mhm. So, und da bekommt jeder seinen Platz irgendwie. Und da bist du nicht so aus, also so irgendwie so ein Beiwerk in dem Ding, sondern, also ich habe mit Udo ja auch einen Song veröffentlicht auf seinem letzten MTV Unplugged, Du knallst in mein Leben. Das heißt, wir haben diesen kompletten Solo-Slot zusammen da auf der Bühne, wo ich halt als deine Cousine vorgestellt werde, wo ich selber sein kann, seinen Song mit, den wir dann gemeinsam da interpretieren, machen und so. Und da habe ich so meinen Moment und dann haben wir irgendwie, gibt es verschiedene andere Parts, wo ich mit der anderen Sängerin zusammen halt auch so Solo-Slots habe. Und es ist einfach ein Riesentheater, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie das vielleicht bei anderen Acts wäre, wo man auf so einem Barhocker sitzt und irgendwie von links nach rechts wippt und dip macht. So ist das halt nicht. Und dann, sonst hätte ich das auch nie gemacht wahrscheinlich. Weil ich habe Udo kennengelernt über meine eigenen Sachen. Er fand damals einen Song cool und er hat so einen Förderpreis. Und da habe ich das damals eingeschickt. Mhm. Und weil mir
Panikpreis
eine Freundin,
war das, ne?
Genau. Und eine Freundin, die Udo kannte, hat gesagt, ey, das Lied, was du gerade veröffentlicht hast, ich glaube, das würde Udo total gut gefallen. Schick das da mal hin. So. Und dann habe ich es hingeschickt und sie hatte halt recht. Und er fand es irgendwie cool und darüber haben wir uns kennengelernt und es ging nie um diesen Job als Backing-Sängerin. Ich habe das auch noch nie vorher irgendwo anders gemacht und werde es auch nie woanders machen. So, weil ich bin angetreten aus meinem Job Industriemechanikerin, um meinen Solo-Kram zu machen. Mhm. So. Aber genau, dann hat Udo mich mitgenommen irgendwie auf dem Rockliner damals. Wir haben deine Cousine da schon gespielt und der Grund, weshalb ich da bin, ist einfach nur, dass die Sängerin, die das vor mir gemacht hat, schwanger geworden ist und eine Tournee nicht mit konnte.
Okay.
Und ich war schon das Jahr davor mit dieser Tour irgendwie super oft mit. Also Udo hat mich super oft eingeladen und gesagt, ja, komm doch vorbei und so. Und dann bin ich da irgendwie im Hotel mit abgehangen und konnte halt saufen. So. Und
ja, dann mache ich das.
Ja, und also, nee, ich meine, so das Ding ist halt, das ist halt auch ein riesen Party-Tross. Und da geht es ganz viel darum, passt du hier rein? So, und
ja, ja.
Ich glaube, Udo hat einfach mich an der Hotelbar gesehen, wie ich mit allen irgendwie klarkomme und trinke und bis morgens um 5 Uhr an der Hotelbar hänge. Und er gesagt, ja, dann macht das jetzt halt Ina. So. Und das ist der ganze Punkt, wie ich da irgendwie reingerauscht bin. So. Und es ist natürlich einfach, guck mal, ich habe damals von Coverjobs gelebt und versucht, deine Cousine an den Start zu kriegen. So. Und das war aber noch bei Weitem nicht so, dass ich happy war, dass man sagt, ja, da kommt jetzt bald ein Album. So, ich war noch voll auf der Suche nach meinen eigenen Sachen und habe hunderte Songs geschrieben, um zu gucken, was ist denn jetzt das, was ich sagen möchte. Weil das hat ja, guck mal, ich habe mit 24 erst gesagt, ich mache jetzt Musik beruflich. Und davor habe ich mich klar immer mit Musik beschäftigt, aber auch mit diesen Jahren Auszeit, wo ich nicht singen konnte, da war natürlich super viel Unsicherheit drin. Und dann von irgendwelchen Coverbühnen, wo du für 300 Euro am Abend irgendwie Sex on Fire singst, auf eine Arenenbühne und ein Udo Lindenberg, der ein Urgestein ist, der sagt, das kriegst du schon hin, so, das ist natürlich einfach ein Riesengeschenk, weil ich habe da einfach so viel gelernt und von mitgenommen und tolle Menschen kennengelernt und viel Bühnenerfahrungen, also auch Produktionserfahrungen sammeln können, dass mir das jetzt natürlich total zugute kommt. Guck mal, wir spielen im Sommer ja auch Toten Hosen Support. Und das Ding ist, wenn ich jetzt nur von Coverjobs und deine Cousine gekommen wäre, bei dem, was ich mit deiner Cousine bisher erleben durfte, dann würde mich so eine Bühne unfassbar einschüchtern mit 40.000 Leuten. Das tut sie natürlich immer noch, weil ich in einem ganz anderen Kontext darauf gehe, nämlich als Support für eine krasse Band, so, die ich unfassbar schätze, bewundere. So. Und mit meinen eigenen Sachen, was nochmal was ganz anderes ist, als wenn Udo da vorne steht und das seine Verantwortung ist, dass diese Show für die Leute cool ist. Mhm. Natürlich tragen wir alle, die da auf der Bühne stehen, eine Mitverantwortung und alle, die auch hinter der Bühne stehen. Logisch. Aber am Ende des Tages muss Udo sich darum kümmern, dass die Ansagen on point sind und dass die Leute Bock haben und so.
Wenn
da kann man ihm nur bedingt helfen.
Genau, wenn irgendwas schief geht, wird in der Presse eher stehen, bei einem Konzert von Udo Lindenberg ist etwas passiert, als
genau.
Die Background-Sängerin.
Ja. Die hat's richtig verkackt.
Ja, ja klar, da ist dann, er bindet dann natürlich die Aufmerksamkeit.
Ja, und das ist so der Punkt, weißt du, einfach die Erfahrung haben zu dürfen, okay, wenn ich da bei diesem Hosen-Support rausgehe, dann wird mich die Tatsache, dass ich meine eigenen Sachen da jetzt spielen darf und dass da so viele Leute stehen, das wird mich alles noch einschüchtern. Mhm. Aber von einer Bühne und die runterzugucken und diese Menge an Menschen zu sehen, das wird schon mal mich nicht komplett umhauen, weil ich das schon mal gesehen habe.
Ja.
Und mich wird auch so eine Produktionsgröße und diese Mechanismen und so, was da passiert, die werden mich auch nicht umhauen. Weil das ist manchmal, ich glaube, das kann man sich vielleicht von außen nicht so vorstellen, aber als ich damals bei diesem Panikpreis mit Udo ankam, da hat mich ja an dem Tag allein diese Produktionsgröße komplett überfordert und schockiert. Dass da auf einmal Leute kommen und irgendwie dein M von links nach rechts schieben und irgendwie so, ja, hier ist das und ich so, Alter, was passiert hier gerade? Ich weiß es nicht. So, und dann gehst du auf die Bühne und denkst, oh, das sind aber ganz schön viele Menschen. Und ich bin allein schon total dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung schon so oft jetzt machen durfte. Guck mal, ich habe 2 Tourneen mit ihm gespielt, ein MTV Unplugged mit ihm aufgenommen. Dass ich da eine gewisse Routiniertheit habe. Ich werde mir trotzdem vorher in die Hose pissen. Mir wird schlecht und ich werde nicht ansprechbar sein und so. Aber das gehört ja alles dazu und es macht ja auch irgendwie Spaß.
Klar, gerade wenn man dann vor den Stadien steht und da eine Gruppe, eine Anzahl von Menschen ist, die man sowieso unmöglich begreifen kann.
Weil ja,
es ist ja, also man kann sich ja darauf einigen, dass es absurd ist, wenn da 40.000 oder mehr Leute stehen und sich in dem Moment auf dich fokussieren. Das ist eine, dass das absurd ist, darüber muss man nicht reden.
Ja, aber das finde ich schon absurd, ehrlich gesagt, in einem Tausender-Club, weil, und da ist wieder der Punkt, zu dem wir dann zurückkommen, egal wie groß die Locations waren, die ich mit Udo gespielt habe, ich stehe 2019 im Knus und da sind 500 Leute, wegen meiner Songs. Und ich bin so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben zuvor und denke, ach du Scheiße, so. Ist das jetzt wirklich ernst?
Ja, aber das ist ja nochmal ein anderer Schnack. Weil da geht es ja, wie du schon sagtest, darum, dass diese 500 Leute explizit wegen dir dahin gekommen sind. Und das fühlt sich dann wahrscheinlich so an, als wären sie hinter dir her.
Also ich bilde mir immer ein, die sind nicht wegen mir da, sondern wegen meiner Lieder. Weil ich glaube, dass das auch wirklich so ist. Ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist. Ich glaube, es gibt immer Leute, die sind wegen mir da, so als Person. Die finden es cool. Aber ich glaube, es gibt super viele Leute, die mit mir als Person vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Aber sagen, ja, ich finde irgendwie hier 5 Lieder geil und den Rest des Abends trinke ich Bier und die Alte soll auf jeden Fall nicht so viel reden. Gibt's bestimmt auch.
Aber das bringt so ein bisschen die Frage hervor, kann man die Kunst von dem Künstler, der Künstlerin trennen?
Ich glaube, dass das nicht eine universell zu beantwortende Frage ist, sondern ich glaube, das entscheidet jeder, wie er möchte. So. Mhm. Also auf jeden Fall kann man. Ich kann das in gewissen Aspekten ja, je nachdem, für was ich einen Künstler gut finde. Wenn ich einen David Bowie, kann ich nicht von seiner Kunst trennen, weil das ist die Gesamtfigur, die mich beeindruckt.
Gut, so. Okay.
Und da muss ich nicht jedes Lied gut finden, um zu sagen, das ist das Allerkrasseste. So.
Ja.
Aber wenn ich irgendwie eine, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, ich muss sie immer wieder suchen, Holly Humberstone irgendwie, wo ich 3 Lieder geil finde, weil ich sie auf Spotify entdeckt habe.
Okay.
Der folge ich weder auf Insta, ich habe keine Ahnung, wie alt die ist, ich weiß es nicht, aber ich habe ihr Album schon ein paar Mal gehört. So, das ist für mich ein kompletter, ganz großer Unterschied. Ich interessiere mich auch gar nicht für sie, weil für mich sind die Lieder einfach irgendwie schönes Runterkommen, Ding, so, da sind ein paar Dinger bei, die mag ich gerne. Ja. Und wahrscheinlich mag ich die in 2 Jahren nicht mehr, weil es sich dann auserzählt hat für mich. So. Und natürlich kann ich da die Kunst, also da könnte jetzt eine Pressemeldung rauskommen, dass die keine Ahnung was gemacht hat, ich würde es nicht mitkriegen.
Mhm. So. Ja, okay, verstehe.
So, weil ich der einfach nicht folge. Und ich glaube schon, dass das auch bei Konzerten von jedem deutschen Künstler oder von jedem Künstler so ist. Da gibt es immer die Leute, die einfach mitkommen und so, oh, ich finde 2 Lieder irgendwie ganz gut. Und deshalb gehe ich nie auf die Bühne mit dem Gefühl, die sind wegen mir da, sondern die sind wegen der Lieder da. Und manche Leute sind vielleicht auch wirklich gar nicht wegen der Lieder, sondern nur wegen mir da. Das gibt's ja auch, glaube ich. Die sagen, ach, weiß ich, irgendwie die Musik, weiß ich, würde ich privat gar nicht so dolle hören, aber wenn du zum Konzert gehst, macht das Spaß. So. Und so ist ja irgendwie vielleicht für jeden was dabei.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht, dass es da... Ja, da wird es alle möglichen Varianten geben, dass auch einige wahrscheinlich irgendwelche Die-Hard-Fans dabei sind, die jede Zeile mitsingen können und für die das ein ganz, ganz großes Ding ist, die, keine Ahnung, dir dann vielleicht sogar irgendwie kleine Präsente mitbringen. Sowas sieht man ja auch immer mal wieder. Interessant.
Kriege ich eigentlich viel zu selten bisher. Muss ich mal drüber nachdenken. Nee, aber ey, ich finde, das beste Beispiel ist doch schon, ich weiß nicht, guck mal, also erinnere dich mal an dich selber und frag dich mal, wann hast du das letzte Mal eine Konzertkarte gekauft, einfach weil du wissen wolltest, wie die Show ist. Oder so als musikinteressierter Mensch. Einfach sagst, ja, hat irgendwie was, aber ich will sie mir jetzt einfach mal angucken, um zu wissen, von was wir da reden.
Mhm.
So. Ja, also weil so kaufe ich super oft Konzertkarten. Und dann stehe ich irgendwie
das machst
ganz
du?
Hinten. Ja, super oft. Und dann stehe ich irgendwie ganz hinten, bin einigermaßen unbeteiligt. Manchmal kriegen sie mich und dann denke ich, alles klar, und danach bin ich dann richtig Fan. Oder ich will es einfach nur mal sehen aus Interesse zu, okay, das ist diese Person auf Instagram, das sind irgendwie die Lieder. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Mhm.
So, also ich gucke mir super oft Konzerte so an. Ich gucke mir sowieso gerne alles an. Ich würde auch, also ich würde nicht für alles Geld bezahlen, aber ich gucke mal, wenn man so natürlich viele Musiker kennt und so, kann man ja auch ganz oft auf Konzerte irgendwie umsonst kommen. Und da würde ich mir wirklich fast alles angucken.
Mhm,
so, weil ich einfach immer interessant finde, was passiert da? Was für Leute sind da? Wie sieht so eine Show aus? Und was finde ich daran gut und was finde ich daran scheiße? Weil man lernt auch aus Sachen, die man scheiße findet.
Schaffst du es denn, wenn du dann auf Konzerte gehst, das dann komplett durch die Fanbrille zu sehen oder auch immer so ein bisschen den professionellen Aspekt mitzugucken?
Nee, wenn ich Fan bin, dann schaffe ich es komplett, den Fan-Modus anzuschalten. Ja, ja.
Okay.
Ja. Das gibt, aber da, was natürlich dieser Job Musik bei mir zumindest mit sich bringt, ist, dass man viel, viel seltener Fan ist.
Richtig. So. Ja. Das kenne ich also halt ich auch. Man guckt dann halt, ich gucke mir immer an, okay, wie sind die Monitor Wedges aufgestellt? Was haben die da für Licht? Was haben die da für Lampen? Welches PA-System hängt hier? Und das kann ich auch nicht abschütteln. Das gucke ich jedes Mal, bevor die Show losgeht.
Ja, und das mache ich bei all diesen Konzerten, von denen ich gerade geredet habe, wo ich so sage, das will ich mir jetzt mal angucken oder was auch immer. Oder ich gehe auf Gästeliste bei Freunden irgendwie was schauen, wo ich jetzt eigentlich die Musik nicht gut finde oder wo ich mir schon fast überlege, eine Perücke aufzusetzen, damit keiner sieht, dass deine Cousine bei diesem Konzert ist. So. Aber am Ende des Tages... nein, das ist natürlich ein Witz. Aber es gibt schon so Konzerte, wo ich hingehe und denke, hoffentlich sieht mich jetzt hier keiner. Aber am Ende des Tages denke ich dann, ja, wenn mich jemand hier erkennen würde, dann sind die ja auch da.
Gut gesagt, ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja.
Nee, ich hatte, da war ich mit einem Kumpel in London und wir sind an einem Montag angekommen. Wir waren für ein paar Tage da. Und wir haben halt einfach gesagt, okay, wir werden uns hier in London mindestens ein Konzert angucken. Und der Montag, der war für eine Stadt wie London, da waren die Konzerte relativ spärlich gesät. Da konnten wir nämlich nur zwischen 40 verschiedenen wählen. Am nächsten Tag war es dann besser. Das waren dann, glaube ich, knapp 90 Konzerte. Zumindest auf der Seite, wo ich da geguckt habe. Und da sind wir... Ich glaube, es war der Camden Jazz Club, wo die Dub Pistols aufgetreten sind. Und wir fanden einfach das Wortspiel Dub Pistols gut. Und dann sind wir da hingefahren am Abend. Und das war grandios. Das war eine Bühne, die war komplett merkwürdig. Die war, hatte nur eine Tiefe von 3 Metern, war aber irgendwie 12 Meter breit. Und da standen dann 6 oder 7 Gentlemen, alle im Anzug, die wirklich angefangen haben, so Reggae-lastige Tunes zu spielen, dann ein bisschen Ska und dann wurde es immer schneller über das Set und ganz zum Schluss waren die halt bei Rhythmen und Songstrukturen, die man eher so als Drum and Bass bezeichnen konnte. War phänomenal. Also wirklich so typischer Londoner Sound und war ein großartiges Konzert.
Ich muss sowieso sagen, also London ist ja eine meiner absoluten Lieblingsstädte oder ich würde sogar sagen, die Lieblingsstadt so nach Hamburg. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht wäre London sogar vor Hamburg, wenn ich mir leisten könnte, da zu leben. Und aber also ich muss immer regeln, das war jetzt auch wirklich das, was mich in der Corona-Zeit fast genauso beeinflusst hat, wie überhaupt dieses Ding, dass es mich so genervt hat, nicht nach London zu können. So, weil ich hatte auch mal was mit einem Typen, der in London eine Zeit lang gewohnt hat und so. Und das war tierisch, dann einfach da immer in die Clubs und so. Und ich fliege eigentlich, so ich fliege sonst überhaupt nicht in Urlaub und das ist gar nicht so mein Ding, aber ich fliege so 2-mal im Jahr nach London. So einfach, weil ich mich das so, ja, so inspiriert und also ich gehe ganz oft dann da einfach Klamotten kaufen in den ganzen Secondhand-Läden, so in Shoreditch und so. Da ich habe ein paar meiner geilsten Sachen habe ich irgendwie daher. Ich, wie du schon sagst, ne, 40 Konzerte am Abend sind da halt einfach gar nichts.
Ja.
Und die kosten auch teilweise in diesen Pubs einfach irgendwie nix oder 5 Euro.
Ja,
und du hast richtig, richtig gute Qualität.
Ja.
Und ich kriege total schlechte Laune, wenn ich nicht regelmäßig nach London komme, um so kurz diesen Vibe einfach einzuatmen, der da existiert.
Ich weiß genau, ich weiß ganz genau, was du meinst. Auch das, ich meine, viele Leute sagen, die Engländer, die haben keine richtig gute Essenskultur, aber gerade wo du Shoreditch erwähnst, da waren wir halt auch immer da so einen geilen Bagel sich holen bei diesem Familienbetrieb Shoreditch Bagels oder so.
Ja, der ist, ich weiß.
Du weißt da die Straße, wo der Kopfsteinpflaster ist.
Genau. Aber so, es ist allein schon diesen Geruch von so. Dann so, ey, wird irgendwie in der Straße gegrillt und so, auch so, das ist immer, das verbinde ich immer krass mit London. Natürlich gibt es das hier auch. Aber zum Beispiel in unserer Gegend, so nicht hier in Hamburg, müsstest du dann immer so Steindamm gehen. Mhm. Da ist es dann so, da fühlst du dieses ähnliche Gefühl, so ein bisschen, weißt du, dass da irgendwie aus jedem türkischen Imbiss so da drin da raus riecht und so. Und das ist irgendwie geil. Das hat für mich so diesen Großstadt-Flair. So,
ja.
Den ich einfach total gerne mag. Das, ja. Dagegen kommt einem dann wieder Hamburg oder so total wie ein Dorf vor. Klar, Berliner sagen jetzt wieder, ja, Berlin ist genauso. Ich weiß aber, nicht, ich finde London stärker als Berlin, aber...
Weil London hat halt... In Berlin hast du halt häufig diese so große Häuser und breite Bürgersteige. Das hat auch alles was für sich. Aber in London da spürst du dieses Großstadtdingen selbst in so einer Gegend wie Shoreditch zum Beispiel, wo ja wirklich nur so dreistöckige Häuser sind. Das könnten alles Wohnhäuser sein. Und dann hast du irgendwie, du hast da den Tesco, du hast da irgendwie einen Laden, wo du Kaffee trinken kannst. Dann hast du da eine Galerie, da hast du einen Schuster. Und teilweise noch wirklich diese alten Mom-and-Pop-Stores neben irgendwelchen Franchise-Ketten. Und ich weiß noch, das war auch in einer Nacht, das wirst du mir nicht glauben, aber wir waren irgendwie so im Randbereich von Shoreditch, wo das so ans Bankenviertel oder sowas angrenzt, also wirklich viele Hochhäuser. Und es war relativ spät und es hatte schon fast so ein New York-Feel, weil irgendwie auch so ein bisschen neblig war. Es war kein Mensch auf der Straße, komischerweise, aber dafür überall Baustellen. Und dann sind wir da und haben uns da versucht zu orientieren und da lief da ein Fuchs lang. Das war total strange. Wir standen auf so einer halbdunklen Straße, die aussah wie so ein, ja, wahrscheinlich wie irgendein Cover-Artwork von der Londoner Dubstep-Platte. Und dann lief da mit einmal so ein Fuchs lang und guckte so in unsere Richtung. Voll strange.
Aber ich glaube, Füchse in der Stadt sind gar nicht so ungewöhnlich, oder? Ja, also ich habe jetzt auch noch nie einen gesehen. Aber müssen wir mal googeln. Ich glaube, da gibt es so eine Art Plagen auch manchmal irgendwie.
Ja. Das,
in gewissen Städten.
Ja, bestimmt. Aber London, weißt du, weil da einfach so viel Stadt drum ist. Die haben auch große Parks und da man weiß es nicht. Wie sind wir jetzt eigentlich auf London?
Irgendwo müssen die ja hin.
Wie sind wir jetzt eigentlich auf London gekommen?
Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht kannst du zurückspulen und nachgucken. Ja. Irgendwie kamen wir, glaube ich, von Konzerten.
Ja, genau.
Fan sein, whatever. Genau. Du hast...
Du bist jetzt in diesem Sommer auf einigen Festivals und deine Tour, also deine eigene Tour, geht im September los, also kurz nachdem das Album rauskommt, richtig?
Genau, das Album kommt am 9.9. und ich glaube, die Tour geht dann am 14. los direkt, ja.
Worauf freust du dich mehr? Ich weiß, es ist eine Fangfrage, auf deine eigene Tour oder auf die Festivals?
Boah. Ich glaube, das kann man überhaupt nicht so richtig sagen, weil ich freue mich einfach die ganze Zeit auf dieses Jahr. Also in allem ist ja so eine Art von Freude und Druck. So, also jetzt gerade ist ja irgendwie erstmal noch diese Spannung von, kommen da wirklich so viele Menschen, wie wir uns das erhoffen. So, ja. Also sind da wirklich dann die Läden voll. Mhm. So, also das ist ja immer, natürlich, das weiß man auch nach diesen 2 Jahren überhaupt nicht. Die Leute haben so viele Konzertkarten zu Hause hängen, haben die Bock, sich was Neues zu kaufen, weil die Tour kam ja erst danach im Verkauf so.
Klar.
Finden die überhaupt die Lieder, die jetzt da gerade rauskommen, geil und sagen, ja, gehe ich nochmal zum Konzert oder überhaupt mal so. Das heißt, da ist natürlich eh so eine Art von Grundspannung. So dieses, kommen die. Das ist natürlich, das macht es ja auch spannend. Das ist, weißt du, Spannung. Aber natürlich ist es auch immer so ein, oh Gott. Diese Woche, so. Ja. Ist immer die Verkaufszahlen und bist immer zwischen Himmel hoch jauchzend und zum Tode betrübt, wie das Künstler so sind. Bei Festivals freue ich mich einfach total auf diese Herausforderungen, die das mit sich bringt, weil bei Festivals weißt du nicht, für wen die Leute gerade vor der Bühne stehen. Ob die wissen, wer du bist, ob die dich geil finden, scheiße finden, ob die wollen, dass du von der Bühne verschwindest, damit der Act danach kommt, oder ob sie wegen dir halt da jetzt gerade 2 Stunden gestanden haben. Das heißt, da freue ich mich einfach, das ist eine Herausforderung. Du gehst raus mit einem Gefühl von, okay, ich will die jetzt hier kriegen, aber das funktioniert ja nicht immer. Das funktioniert nicht mittags um 2, wenn die alle gestern Nacht so hart gesoffen haben, dass sie vielleicht aber noch total müde sind. Mhm. Und nur anstehen, weil sie 2 Stunden später irgendwie, keine Ahnung, wen sehen wollen. So, und das heißt, das ist einfach für mich als Künstlerin immer eine Challenge, die ich gerne akzeptiere. Und ich sage, okay, lass mal gucken, wie weit man die hier aus der Reserve locken kann. Das finde ich immer spannend, weil klar hast du das bei eigenen Konzerten auch ein bisschen, Aber es ist weniger, weil die meisten Leute sind schon einfach auch wirklich dann doch deswegen da, kennen die Lieder,
sind schon committed.
Und wollen die hören. Klar. Da ist dann höchstens noch so die eigene Tagesleistung ein bisschen ausschlaggebender Punkt, wie gut die Show jetzt wird. Aber die Leute haben Bock, meistens, und wollen zumindest diese Songs sehen. Deshalb ist da schon mal so eine Grundstimmung von guter Laune, ist schon mal im Raum. Und die Frage ist nur, wie hoch kriegst du die? Bei einem Festival ist so, keine Ahnung, was hier jetzt gleich passiert. Vielleicht buhen die mich aus. Oder kann hier jetzt irgendwie 1000 Leute neu dazu gewinnen, die mir alle nachher sagen, haben noch nie von mir gehört, aber finden es total gut. So, und das sollte ja immer das Ziel sein. Also immer den Menschen, der so mitkommen musste, mit irgendwem anders, der vielleicht schon mal zwei Lieder gehört hat, den irgendwie dahin zu kriegen oder die, dass sie sagen, deine Cousine habe ich das erste Mal gesehen, fand ich richtig gut. Und deshalb freue ich mich auf diese Challenge, weil ich auch weiß, da ist meine Aufregung eine komplett andere. So, wenn du mit diesen ganzen anderen coolen Bands irgendwie noch so, da sind teilweise Festivals bei, von denen hätte ich irgendwie vor 3 Jahren wirklich geträumt, von denen träume ich quasi immer noch, so, also weil ich ja so nicht durch habe. Und diese Aufregung, diese Spannung zu spüren und mit meinem Team zusammen das erleben zu dürfen, da freue ich mich einfach riesig drauf. Aber das ist ja alles, das macht man ja fast alles für die Tour.
Für die Tour. So,
also ja. Genau, das macht man, damit man dann jeden Tag in einem Bus sitzen kann und sagen kann, geil, heute Abend kommen so und so viele Leute, kommen deswegen. Und da ist natürlich der Fankontakt auch ein ganz anderer. Ich gehe immer, versuche ich rauszugehen an Merch. Und das ist einfach so schön, wenn Leute dir dann erzählen, was denn das bedeutet. Und ich finde das immer krass. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Show in Hamburg in der Fabrik. Wie lange Leute warten darauf, um mit mir, kleiner Wurst aus fucking Jadaberg, ein Foto zu machen und mir zu sagen, dass sie eine Show gut fanden. Und das ist ein riesen geiles Gefühl. Und das hast du bei Festivals natürlich nicht so. Und deshalb freue ich mich bei Tourneen immer so mehr auf den, ich freue mich bei Tourneen mehr auf die Regelmäßigkeit, dass man wirklich in so einen Spielfluss kommt, jeden Abend. So, weil am Ende von der Tournee bist du einfach geiler als am Anfang. Und das,
ja,
man wächst da als Musiker immer so extrem dran, an dieser Wiederholung, die,
naja,
die irgendwie negativ klingt, aber gar nicht negativ ist, weil eigentlich wird man dann freier in den Liedern. So, ich kann mich gesanglich, ich habe dann mehr Headroom, irgendwie kann mich mehr ausprobieren. So, weil die Sachen gelernter werden.
Mhm.
Und daran freue ich mich mega und diesen Fankontakt einfach zu haben, weil der ist auf Festivals nicht so krass. Und,
ja, klar.
Festivals, ja, ist geil, um andere Bands zu treffen und zu gucken und ganz viel zu sehen und irgendwie
und ich besoffen
in den Bus zu steigen auf dem Rückweg.
Ich glaube, Festivals ist halt auch sowas, dass da steht halt auch was auf dem Spiel, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass man selber den Leuten da draußen zum Beispiel, wenn man es verkackt, dass man denen dann den Tag versaut, weil da ja noch 20 Bands am gleichen Tag sind, die quasi es entweder auch versauen können oder das dann wieder rausreißen. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Und was du davor gesagt hast, dass man jetzt gucken muss, ob Leute zu Konzerten kommen, sehe ich ja auch, dass gerade neu angekündigte Sachen teilweise sehr, sehr schwierig zu verkaufen sind. Ist aber auch verständlich, weil man den Leuten mehr oder minder 2 Jahre beigebracht hat, geht nicht in großen Gruppen zusammen.
Ja, klar.
Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das im September, wenn der Sommer durch ist, dass das dann schon wieder ein Stück weit anders sein wird.
Ja, natürlich. Also ich glaube auch, und wir sehen es ja jetzt, wir befinden uns einfach in einer anderen Zeit. Ne? Auf der einen Seite finden irgendwo große Arenenshows gerade wieder statt, die Leute haben Bock, es funktioniert alles und so und ist cool.
Ja.
Und auf der anderen Seite müssen Sachen abgesagt werden, weil einfach komplette Crews mit Corona nicht mehr arbeitsfähig sind. So.
Ja.
Und das sind einfach diese Realitäten, in denen wir uns jetzt bewegen. Und da muss, da muss einfach irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau. Ich bin gespannt. Aber wo wir Festivals gesagt haben, ich finde, Festivals ist für eine Band immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise eine Bewerbung so an Menschen. Weil du wirst immer ein paar Reihen haben, selbst wenn irgendwie eine riesen deutsche Band wie die Ärzte da steht auf dem Rock am Ring, da werden ganz, ganz viele Leute sein und sagen, ja, Ärzte, geil. Aber es wird immer auch Leute geben, die ein bisschen weiter hinten stehen und sagen, so, dann gucke ich mir jetzt mal an. So.
Klar.
Und jetzt sind vielleicht Ärzte nicht mehr in der Position, dass sie jetzt noch 20 Jahre touren wollen unbedingt und sagen müssen, oh Gott, da sind wir jetzt noch angewiesen. Aber gerade so Acts, die sagen, ey, wir wollen noch 10 Jahre touren und wir wollen jetzt hier auf jeden Fall da hinten noch die letzten Meter, die wollen wir jetzt irgendwie auch noch überzeugen, dann ist Festival halt immer wieder eine Bewerbung. Deshalb glaube ich fast, dass die meisten Künstler aufgeregter auf Festivals sind als bei ihren eigenen Shows.
Ja.
An einem Shows bettest du dich, glaube ich, ein bisschen in der Wärme einer Familie und sagst, oh, das war aber jetzt wirklich wieder ein schönes Weihnachtsfest. Bisschen gestritten auch manchmal, aber...
wie es in der Familie nun mal ist.
Ja, genau.
Dein Album kommt Anfang September, bis dahin sieht man dich auf Festivals, danach geht's auf Tour. Ich packe das alles in die Shownotes und sag den Leuten doch bitte noch, wo sie dich im Internet aufsuchen können, um vielleicht auch nochmal über die Termine Bescheid zu wissen.
Also je nach Altersgruppe, Facebook, Instagram, TikTok.
Sehr wahr, sehr wahr.
Ich sag mal so, bei den Leuten, die diesen Podcast wahrscheinlich hören, totales Vorurteil, weiß ich nicht, ich würde sagen Instagram. Glaube ich. Ja, ich glaube, das ist hier so ein Instagram-Publikum.
Ich glaube auch. Ich verstehe Facebook selber schon nicht mehr. Also auf Instagram @deinecousine. Ist das so korrekt?
Das schafft man. Das schafft man. Deine Cousine, glaube ich. Aber ja, das schafft man.
Ja, das kann ich, das kriegen wir.
Auf jeden Fall.
Okay. Ey, Ina, ich danke dir für das Konzert. Dafür danke ich dir später, nämlich wenn du auf der Tour nach Bochum kommst. Da werde ich auf jeden Fall dazu stoßen. Und danach
Bochum
danke ich dir.
Liebe ich.
Ja, wirklich. Ja, Bochumer, wird gut.
Also die Bochumer beeindrucken mich gerade unfassbar. Das ist bisher die wirklich meistverkaufste Show.
Quatsch.
Und ich dachte so, ich war noch nie in Bochum und dachte, was ist denn in Bochum los?
Ernsthaft jetzt?
Nee, stimmt nicht. Ich habe mal mit Wirtz in der Zeche gespielt, stimmt nicht.
Okay.
Vielleicht daher, ja.
Ja, crazy.
Ich freue mich auf jeden Fall jede Woche über Bochum gerade.
Ey, wenn ihr, je nachdem, wo ich weiß nicht, wo ihr vorher spielt, aber wenn ihr irgendwie rechtzeitig da seid, dann klingelst du durch, dann zeige ich dir noch ein bisschen die Stadt, wenn du Bock hast. Anyway, Ina, ich danke dir für das Gespräch und es war super. Ich freue mich auf das Album, ich freue mich auf die Festivals, auf mehr Konzerte und danke für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Hat super Spaß gemacht und falls ich Quatsch geredet habe, einfach rausschneiden. Ne?
Hier wird gar nichts geschnitten.
Ciao, mein Lieber.
Und wir sind raus. In den Shownotes findet ihr die Links zu den Tourdaten, Festivals und selbstverständlich auch zum Instagram von Deine Cousine. Ebenso auch zu unseren Socials, YouTube, dem 5G-Newsletter und zur Steady-Page von Natürlicher Ausrede. Dort könntet ihr ein Supporter-Abo abschließen, um diesen Podcast zu unterstützen. Vorausgesetzt, euch gefällt, was ihr hört, gut genug, um das mit eurem hart verdienten Geld zu begünstigen. Mein extra großer Dank gilt allen, die das jetzt schon machen. Ihr seid großartig, ihr seid fantastisch. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.